Fünf. Wer eben im Liede gesungen haben, soll auch Inhalt des heutigen Vortrags sein. Es geht mir in dieser Zeit des zu Ende gehenden Äons immer wieder darum, dass wir den besser kennenlernen, ja erkennen, der das Haupt des Gesamtleibes ist, nämlich von dem aus gottgemäße Inspiration, Leben und Kraft und Fülle ausgeht, Jesus Christus. Denn dieser personale Bezug muss uns immer wieder neu fassen. Und darum wollen wir ihn heute auch vertieft wieder von seinem Wort her kennenlernen. Und wenn wir wach und offen in die gegenwärtige Situation hineinschauen, in eine Situation, die Ausreifezeit ist, dann erkennen wir am Negativen, wie es nicht sein soll, am Positiven, an dem, was uns das Wort Gottes anbietet, wie die Ausreife auch auf geistlichem Gebiet sich vollzieht. Sehen Sie, das Kennenlernen der jungen Menschen vollzieht sich heute über ein anderes Medium als das, was eigentlich gottgemäß sein sollte. Das Erschütternde ist hier, dass der junge Mensch, mit wenigen Ausnahmen, immer wieder sich nur selbst erfahren will im Anderen. Er sucht auf den Anderen nicht um seiner selbst willen, um seines Wesens willen, sondern damit er selbst befriedigt wird. Ich will das mal so sagen. Und dann ist offensichtlich die Enttäuschung innerhalb kurzer Zeit da. Lassen Sie mich das mal an einem Bild darstellen. Wenn da zwei Menschen sind, die zueinander gehören, geben Sie zunächst dem Anderen aus dem Schatz des eigenen natürlichen Wesens. Da ist sicher etwas Anziehendes, etwas, was den Anderen beglücken kann. Aber mehr oder weniger schnell wird dieses Gefäß des eigenen Wesens, des Lebens, entleert. Und dann gibt's nichts Neues, dann gibt's nichts Prickelndes mehr und dann ist man am anderen enttäuscht. Da aber, wo Menschen aus der Fülle Gottes herausleben und sich beschenken lassen von dem, der Quell aller Freude ist, wenn man selbst verspürt, ich kann dem anderen nichts geben, was ihn letztlich zutiefst beglückt, dann lässt man sich beschenken und kann dann immer wieder neu sein Gefäß füllen lassen und der andere wird dann aus der himmlischen Quelle gespeist. Wenn so Begegnungen zwischen jungen Menschen stattfinden, dann kommen die Prioritäten in Ordnung und dann kann man sich auch beglücken. Ich habe dieses Beispiel einfach gewählt, um aufzuzeigen, wie heute leider das nicht geschieht, sondern wie die Begegnungen primär auf körperlichem Gebiet sich vollziehen und wie der Mensch, der ausschließlich dann trieborientiert ist, taumelt von einer Begierde zur anderen und innerlich leer ist und darum nicht mehr den Sinn des Lebens erkennt. Und darum müssen immer wieder neue Begegnungen, andere Menschen hereinkommen. Das ist ja das Erschütternde, dass selbst heute das Programm bei uns der SPD-Regierung dahin geht, dass man nicht mehr die Familie als die innerste Gemeinschaftsordnung ansieht, sondern von sogenannten familialen Gruppen spricht. Wo immer Menschen sich finden, sogar Gleichgeschlechtliche, wird das so anerkannt. Das ist erschütternd. Wir merken hier, wie destruktiv in allen Bereichen gearbeitet wird und das, was Norm Gottes ist, das ist ja auch Endzeitsituation, im Sinne des Abfalls, hier so krass in Erscheinung tritt. Aber nun zu dem, was ich sagen möchte. Wir sollen also den besser kennenlernen, der unser Haupt ist, und das können wir durchs Wort. Das Wort ist übrigens das Medium oder das Mittel, das Kommunikation, sprich Gemeinschaft, Teilhabe am besten vorbereitet. Geschieht das über irgendwelche anderen Medien, die Massenmedien, oder über die nur Leiblichkeit, ist das eigentliche Wesen des anderen nicht erfasst. Und darum sollten wir daran denken, vieles, was uns bewegt, auszusprechen über das Wort. Was ausgesprochen wird, ja, wird Licht. Und von daher kann der gesagt hat, ich bin selbst das Wort, auch uns erquicken. Und wir wollen deswegen einige Ich-Bin-Worte Jesu, ich habe übrigens in, ich weiß nicht ganz genau, vorigen Konferenzen hier schon mal einiges auch da eingebracht, das nochmal vertieft kennenlernen. Und die schon mal etwas darüber gehört haben, sollen wissen, in der Pädagogik muss wiederholt werden und muss geübt werden, aber immer unter neuen Aspekten. Und ich denke, ich bringe nie immer wieder dasselbe, auch wenn die Thematik nochmal hier wieder eingebracht wird. Es geht also um Ich bin Aussagen Jesu. Und die erste, die ich nennen möchte, ist in Johannes 8, Vers 12 aufgezeichnet. Da sagt Jesus selbst von sich: Ich bin das Licht der Welt. All diese Aussagen, die beginnen mit Ich bin, mussten die damaligen Zuhörer direkt provozieren. Wissen Sie nämlich, was die Zuhörer damals, die Juden, mit dieser Ich bin-Aussage verbanden? Dass nämlich im Alten Bunde an vielen Stellen sich dieser Gott, und wir wissen, dass es Jesus Christus war, geoffenbart hat in dieser Aussage, ich bin der Ich bin, der ewig Seiende. Und nun stellen Sie sich vor, kommt also da ein Mensch aus Nazareth mit Fleisch und Blut, ein Zimmermannssohn, und wagt es zu sagen, ich bin, ich bin. Ich bin das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Auferstehung. Das ist übrigens heute genauso provozierend. Ich habe einmal meinen Referendaren im Religionsseminar gesagt, es gibt nur diese Alternativen. Wenn da jemand von sich behauptet, ich bin das Licht, der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Auferstehung, dann ist das entweder ein großer, ja der größte Betrüger, der je über diese Erde ging.
Genau, das müssen wir beachten.
Oder aber, das ist die absolute Wahrheit, denn er sagt ja von sich, ich bin die Wahrheit. Das habe ich diesen Referendaren gesagt. Es gibt eigentlich gar keine Alternative. Und ich habe im Anschluss einmal an den Besuch, einen Unterrichtsbesuch im Religionsbereich einer Referendarin gesagt, wenn Sie, das war in der Weihnachtszeit, mit den Kindern erarbeiten wollen, wer ist denn dieser Jesus? Und Sie bringen jetzt nur so einen historischen Rückblick. Und diese Kinder, die erstmal einen Einstieg gewannen über alles, was so in der Weihnachtszeit passiert, waren fasziniert dabei, wo es um Geschenke und interessante Dinge ging. Und nach einer Viertelstunde, nach 20 Minuten merkte ich also, war die Aufmerksamkeit vorbei, wie wir Pädagogen sagen, die Motivation war erloschen, die haben alles Mögliche gemacht, dieses arme Mädchen da vorne, ihr Mann war auch noch Theologe, tat mir eigentlich leid. Und im Gespräch anschließend, ja, da hätte ich ihr methodische Tipps geben können, aber das war nicht das Problem. Ich habe ihr ein Zeugnis gegeben, habe gesagt, wenn Sie nicht selbst mit dem Auferstandenen jetzt rechnen und nur so einen historischen Rückblick machen, kann das keinen Menschen, keinen jungen Menschen faszinieren. Und habe gesagt, ich glaube an den, der die Auferstehung und das Leben ist, der heute in mir lebt, als Zeugnis gegeben. Das habe ich immer wieder im persönlichen Gespräch praktiziert. Und darum geht es, dass wir den kennenlernen, ganz persönlich, der gesagt hat, ich bin. Und wenn der sogar noch in uns lebt, dem alle Gewalt gegeben ist, dem Himmel und auf Erden. Ich möchte mal sagen, was gibt es denn dann eigentlich noch für ein Problem? Ich weiß, was ich sage, das kann vordergründig ganz wuchtig auf uns zukommen, aber der, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, der Inbegriff göttlicher Weisheit und Kraft ist, will jetzt nun auch unser Licht sein. Und darum bitte ich, dass der, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt und selbst durch sein Wort erleuchtet. Licht ist immer die Voraussetzung für alles Leben. Das wissen die Biologen. Ohne das Sonnenlicht gäbe es hier kein Leben. Und wenn innerhalb der nächsten Sekunde die Sonne erlöschen würde, wären wir in der nächsten Sekunde nicht mehr da. Licht ist Voraussetzung allen Lebens. Ich gebe nur das biologische Stichwort Photosynthese. Und im geistlichen Bereich ist es genauso. In der Schöpfung zuerst war das Licht. Nicht das Sonnenlicht, sondern das von Gott ausgehende Licht. Und zwar durch einen Ausspruch Gottes. Merken wir das? Und der Ausspruch Gottes muss auch unser Leben zutiefst treffen und verändern. So wie das der Engel der Gefangenen im Gefängnis bei einem siebenfachen Mörder erlebt hat, der mit Mathilda Wrede, die da sich in diese Zuchthauszelle hineinwagte, diskutieren wollte über jenen Schöpfungsbericht und sie sofort erkannte, da liegt das Problem nicht, sondern diesem Mörder sagte, genauso wie damals ist es bei dir da drin. Finsternis, Finsternis, Tohu wa Bohu. Und wenn Gott spricht, ja, es werde Licht auch in deinem Leben, dann ist die Frage nach dem Schöpfungsbericht und dessen Wahrheit und Vollzug im Einzelnen sekundär. Und da hat dieser siebenfache Mörder in der Zuchthauszelle diesen Jesus Christus als Licht erfahren. Und dann ist der, etliche kennen ja wahrscheinlich diese Geschichte, und der Bruder Dentler hat, glaube ich, das Stück auch schon hier dargestellt, nicht? Dann ist der Betreffende in den Tod gegangen in dem Wissen, mir sind die Sünden vergeben, ich weiß, das Licht in mir, Jesus Christus, hat auch neues Leben gewirkt. Leider haben damals die Juden im Gro nicht dieses Licht akzeptiert. Jesus kam in sein Eigentum, und es war ja dieses Erstlingsvolk, ja, und die Seinen haben ihn nicht erkannt. Die, die als Volk die Erstlingsberufung hatten, waren blind. Finsternis bedeckt das Erdreich. Jesaja 60, da geht es auch darum, dass dieses Licht kommen wird. Und darum ist für uns entscheidend, dass wir uns immer wieder diesem Licht öffnen, weil dieses Licht Voraussetzung für Leben ist, für die Wahrheit, auch dafür, dass wir den Weg erkennen können und dass dieses Licht uns bis zum Ziel hier in gottgemäßer Weise lenkt und leitet. In 1. Thessalonicher 5, Vers 5 wird den Glaubenden gesagt, ihr seid Kinder des Lichts. Stellt sich mal vor, hier sind viele Kinder des Lichts, ja? Was das für ein gottgemäßes Leuchten ist. Selbst wenn da mal wie gestern der Strom ausfällt hier, nicht? Oder wir haben es auch mal erlebt, dass es hier dunkel wurde. Sind wir Lichtesträger von einem göttlichen Licht, das anderer Qualität und Dimension ist als das physische Licht? Die Wissenschaftler sind sich ja immer noch nicht ganz darüber einig, was Licht eigentlich ist, ob Korpuskel- oder Wellentheorie. Entscheidend ist, nicht wahr, dass wir Auswirkungen des Lichts erkennen. Und die Menschen da draußen werden nicht lang analysieren wollen, welcher Qualität denn das Licht ist, das die, die da vom Licht erfüllt sind, tragen. Sie wollen Auswirkungen sehen. Und das soll immer wieder die Konsequenz sein, dass wir erfahren, 1. Thessalonicher 5, Vers 5, wir sind Kinder des Lichts, wir wandeln nicht in der Finsternis, sondern dürfen Licht sein. Und ein Symptom ist das Auge. Ja, das Auge spiegelt wieder, ob hier innen drin im Innersten des Herzens auch Licht geworden ist. Darum möchte Gott, dass das Auge Licht ist und damit der ganze Leib wiederum Licht wird und wir nicht dann auch in der Endzeit einer Verführung anheimfallen, 2. Korinther 11, Vers 14, dass nämlich der Satan sich als ein Lichtsengel verstellt. Es gibt also eine täuschende Ähnlichkeit, eine faszinierende Darstellung eines Scheinlichtes ohne Wesen, ohne Kraft. Die da haben den Schein, heißt es ja in 2. Korinther Kapitel 3 von Menschen, den Schein der Gottseligkeit, aber die eigentliche Kraft verleugnen sie. Die Quelle des göttlichen Lichts ist Kreuz und Auferstehung und Liebe. Und da, wo sich der Satan in den Lichtsengel verstellt, fehlt die Kraft des Geistes, fehlt die Liebe. Und es ist möglich, dass selbst ein Engel vom Himmel kommt. Galater 1, Vers 9. Und hier eine andere, nicht auf Gnadenbasis und Kreuzesbasis bezogene Inhaltlichkeit anbietet denen, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Darum ist immer wieder wichtig, dass wir christozentrisch ausgerichtet sind. Und dieses Licht hier empfangen zu dürfen, ist ein großes Geschenk, denn wer dieses Licht von Christus her bekommt, darf dann auch wissen, es ist dieses Licht nach Offenbarung 22, Vers 5, was überkosmisch ist, denn da heißt es dann, sie werden nicht mehr bedürfen des Lichtes der Sonne, weil Christus selbst das Licht, die Sonne ist und sich in denen widerspiegelt, die Licht geworden sind. Das wird ein Lichtglanz sein, dass wir dann nicht mehr geblendet werden, sondern dann sind wir wesens eins mit diesem Licht in Christus geworden und das schenkt bereits hier angelthaft an. Darum ist auch unsere Bitte hier, ich sprach mit Bruder Zimmermann vorhin kurz, nicht, dass Menschen immer wieder ins Licht treten. Auch hier durch diese Verkündigung, und ich bin dankbar, dass das immer wieder geschieht. Wir können nämlich auch Bereiche unseres Lebens diesem Licht noch verschließen. Gott ist in Christus so auf das Beachten der sittlichen Persönlichkeit des anderen eingestellt, dass Gott keinen vergewaltigt. Der Heilige Geist kann betrübt werden und er kann gedämpft werden. Gott möchte, dass wir uns freiwillig ihm öffnen, dass wir dann die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen und nicht, wie das der Feind tut, falsches Licht, falsche Wahrheit vergewaltigt. Der Fürst dieses Kosmos nimmt nicht Rücksicht auf unsere innerste Einstellung, unser Gewissen, unsere Gefühle, sondern in raffinierter Art und Weise versucht er, die Menschen zu vergewaltigen. Darum ist immer das auch ein Kennzeichen, ob wir unter der Führung des Lichtes des Geistes Gottes stehen, dass wir uns sagen lassen. Die Weisheit Gottes, die auch mit diesem Licht zusammenhängt, lässt sich immer wieder sagen. Menschen, die sich nicht korrigieren lassen, nicht sagen lassen, stehen in der großen Gefahr, nachher ein anderes Licht, ein Irrlicht oder ein Scheinlicht zu empfangen. Darum meine Bitte, dass Christus selbst dieses Licht sich in unserem Leben offenbart und dann auch in dem Sinne uns in dieser Endzeit führt, wie es in 1. Petrus 2, Vers 19 heißt, dass das prophetische Wort ein Licht oder eine Lampe ist auf diesem Wege.
Jakobus 3, Vers 17, die Weisheit aber von oben her lässt sich sagen.
Ja, danke schön, ja. Und im prophetischen Wort ist uns nun ein Licht gegeben. Es ist eigenartig, dass ich immer wieder auch in Gesprächen mit Menschen feststelle, ich brauche das nicht. Jetzt in Langensteinbach habe ich es noch erlebt, dass da jemand berichtete, ach, mir genügt doch das, wenn ich weiß, Jesus Christus in mir, ich bin errettet. Was brauche ich zu wissen, wie das dann mal weitergeht? Sehen Sie, diese Bibel besteht doch nicht nur aus der Aussage Johannes 3, Vers 16, ist wunderbar. Ist Zentralaussage, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern errettet werden. Hier stehen bestimmt 80-90% prophetische Aussagen im Worte Gottes. Und wir machen ja den klein oder negieren seine Kompetenz, wenn wir nicht uns auch im prophetischen Wort mühen und wissen, wohin Welt- und Heilsgeschichte zieht. Zielt. Wenn wir wirklich die Berufung festmachen, dass wir in Christus einmal mit ihm herrschen und regieren sollen, dann beginnt hier unsere Vorbereitung. Und dann müssen wir uns hier bereits befassen mit dem, was heute auch auf uns zukommt und wohin die Heilsgeschichte zielt mit den verschiedenen Körperschaften. Und ich muss doch auch wissen, heute, wozu ich gesetzt bin. Und es ist nicht gleichgültig, ob ich ein Glied am Leibe Jesu bin oder irgendwann als nur Erretteter mal in einer ganz anderen Ordnung in das Reich Gottes eintrete. Und die, die jetzt in Israel gläubig werden, da geht ja das Fragen los, müssen doch wissen, wohin das Ganze zielt, damit sie nicht entweder schwärmerisch werden oder hinter dem Wort zurückbleiben. Wer Gespräche hat mit den Glaubenden aus Israel, wird das immer wieder verspüren, welch ein Ringen. Da gibt es einige, die klar wissen, sie gehören nicht zur Körperschaft des Leibes des Christus. Und das ist doch ein Zeichen dieser Zeit, dass Gott bereits mit einer anderen Körperschaft anfängt, auch schon vorzubereiten, Heilsgeschichte und Weltgeschichte in dem nächsten Äon. Das ist für uns doch ein wunderbares Zeichen. Und das ist ein Licht, eine Lampe auf diesem Wege. Ich muss sagen, ich muss es wissen und darf es wissen. Und darum sollen wir uns freuen, auch an dieser Botschaft. So viel zu dieser ersten Aussage. Es gäbe noch etliches zu sagen. Forschen Sie mal selbst nach, auch anhand der Konkordanz, wo von Licht die Rede ist. So, wenn Sie jetzt innerlich aufgeschlossen waren immer wieder und das verspüre ich, dass Gott durch den Geist dieses Licht weiter vertiefen und uns vermitteln will, dann können wir der zweiten Aussage folgen. Aus Johannes 14, Vers 6, ich ändere etwas die Reihenfolge. Ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit. Es gibt viele Wahrheiten, relative Wahrheiten im wissenschaftlichen Bereich, das wollen wir nicht akzeptieren. Was wäre unsere Technik ohne wissenschaftliche Erkenntnisse, was wäre heute ohne Technik, wir könnten nicht die Übertragung hören, wir müssten vielleicht auf manches verzichten, wir sind dankbar und dürfen das nehmen, nur in der richtigen Reihenfolge, in der Prioritätenfolge. Es gibt relative Wahrheiten im Bereich der Philosophie, der Religion, der Psychologie, der Pädagogik, aller Wissenschaften. Es gibt relative Wahrheiten im Bereich der Gesetzesoffenbarung. Es gibt aber nur eine Offenbarung in Christus in dem Sinne, dass uns die Wahrheit geoffenbart worden ist und er, Jesus Christus, in der Person ist die Wahrheit. Und der Heilige Geist hat nach Johannes 16 die Aufgabe, uns in alle Wahrheit zu führen. In den Christus hinein und durch seine Aussagen in Verbindung mit dem prophetischen Wort in alle Wahrheit. Meine Frau kam aus dem katholischen Lager und als ich mit ihr Kontakt hatte, da schrieb mir der Schwiegervater ziemlich erbost, es gibt, also für meine damalige Frau, wir waren auch noch nicht verlobt, nur ein Weg, der führt über Rom. Und ich habe damals im jugendlichen Eifer dann mächtig gekontert, so ungefähr, Rom ist der falsche Weg, nicht? Das hat auch nicht viel genützt, Gott musste dann selbst auch bei meiner Frau die Wahrheit offenbaren, dass sie allein in Christus liegt und nicht in irgendeiner Konfession oder Denomination. Wer übrigens meint, dass seine Konfession die beste Wahrheit hat, der steht auch in der Gefahr, hier nicht die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit in Christus, die kann in allen Kreisen vorhanden sein, in Einzelnen, die sich am Haupt orientieren. Und es ist interessant, wie man Menschen findet, selbst in Kirchen, die aufgeschlossen sind für die ganze Wahrheit, auch des prophetischen Wortes, wenn man da einmal ansetzt. Darum ist die Wahrheit nur in dem Organismus des Leibes des Christus zu finden und nicht in den Organisationen, die wir gern vergleichen mit Baugerüsten. Wir haben auch ein Bild im Epheserbrief, das uns zeigt, dass wir in einem wunderbaren Bau eingefügt sind. Und nach dem Petruswort sollen wir da lebendige Steine sein. Leider gibt es nun viele, die pflegen das Baugerüst und arbeiten daran und versuchen das zu verschönern und sind stolz, wenn das Baugerüst fertig ist. Aber wehe, wenn das demnächst abgerissen wird, nicht? Erschütternd, wenn diese Menschen einmal feststellen müssen, dass sie an der falschen Stelle viel Mühe und Arbeit aufgewandt haben. Bauen wir richtig im Sinne der Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, sagt Jesus Christus, und der Heilige Geist nach Johannes 16, Vers 13, ich zitiere nochmal, leitet in alle Wahrheit. Und in Johannes 17, Vers 17 heißt es, dein Wort ist die Wahrheit und Jesus wiederum ist das Wort. Darum, wer nicht irre gehen will, muss immer wieder sich am Haupt orientieren. Der Kolosserbrief ist ein Brief, der uns auch Gefahren der Endzeit aufzeigt. Und zwar in dem Sinne, dass manche meinen, sie hätten eine ganz besondere Wahrheit nun entdeckt, bleiben aber an den kosmischen Mächten hängen. An den Zwischenmächten, an irgendwelchen Engelmächten oder Gewalten, die sich berufen auf Erscheinungen nach dem Kolosserbrief. Da heißt es ja, dem Urtext gemäß, die geschaut oder etwas gesehen haben. Luther hat nämlich das Gegenteil da gezeigt. Nein, es ist schon so, dass man im Schauensbereich tatsächlich verführt werden kann. Ich frage Sie nochmal, ich habe es schon mal getan, können Sie eigentlich das, was sich im Innersten des Vaterherzens Gottes vollzieht, können Sie das durch Visionen oder durch Träume erschauen? Nicht möglich. Visionen und Träume können hier und da einen bestimmten Stellenwert haben. Aber ich kenne Kreise, die das so vorrangig einbringen, dass jede Stunde immer wieder mit Offenbarungen, Träumen und Visionen beginnt. Und das sind die Gefahren. Ich kann die Hüllenwegnahme, wie sie im Epheserbrief vom Apostel Paulus gewünscht wird, damit wir ins Vaterherz Gottes schauen, damit wir ihn selbst erkennen, nur durch das Schauen des Geistes in Verbindung mit dem Wort erfahren. Und sehen Sie, ich kann einen Menschen doch im Innersten des Wesens des Seins nur erfahren, wenn ich mit ihm die nächste Gemeinschaft auch über das Wort habe. Und das möchte Gott uns schenken, dass das Wort, die Wahrheit, Raum greift in unserem Leben, denn der Glaube kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Und dann können wir wenn Gott uns innerlich weiter sein Wesen erhüllt, auch innerlich schauen. Wie wir das an dem Beispiel ja aus der Physik erfahren haben, nicht, dass also im Bereich bestimmter Frequenzen nun auch der Übergang vom Hören zum Schauen möglich ist. Das will Gott uns geben, dass wir die Wahrheit erkennen in der Person Jesu Christi. Drittens, ich bin das Leben. Wir alle haben biologisches Leben. Das können wir empirisch nachweisen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, sorgt er sicher auch dafür, dass das physische Leben erhalten bleibt. Und wenn der, der das All geschaffen hat, sein Wort zurückzöge, hätten wir dieses physische Leben im nächsten Augenblick schon nicht mehr. Und ich muss immer wieder sagen, es erschüttert mich, wenn Wissenschaftler dieses Leben biologisch, wissenschaftlich analysieren und zu bestimmten Ergebnissen kommen, dass sie der Meinung sind, das sei alles im Sinne der Evolutionstheorie von selbst geworden. Ich muss sagen, den Glauben kann ich nicht aufbringen, Sie auch nicht. Ne? Wir wissen durch das Wort, dass wir einen Schöpfergott haben, dem wir dieses Leben durch einen göttlichen Ausspruch verdanken. Aber wenn wir nur dieses physische Leben hätten, dann muss ich auch sagen, wäre das eine Dimension zu niedrig, wie ich das neulich andeutete, als unser Studienseminar über den Sinn des Lebens referierte aus der Vogelperspektive anhand einer Gattung aus der Literatur. Ich bin das Leben, Johannes 14, Vers 6. Und in Johannes Kapitel 3, Vers 16 erfahren wir, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus das Leben, das ewige Leben haben, äonisches Leben, das von anderer Qualität ist. Und wie einer dieses Leben empfängt, wird uns ja anhand der Wüstenwanderung des Volkes Israel durch ein Zitat Jesu deutlich. Ich will es nochmal einbringen, weil ich immer wieder auch in solchen Konferenzen Menschen antreffe, die das Leben noch nicht haben. Im Grunde eine einfache und doch eine schwierige Sache. Stell dich nochmal vor, diese Geschichte kurz vor dem Einzug in das Land Kanaan, wo Israel aufgrund des Ungehorsams unter ein Gericht Gottes fiel, diese feurigen Schlangen, haben viele dieser Israeliten tödlich verwundet. Und dann dieser Schrei des Volkes und das Allheilmittel, eine erhöhte, eherne Schlange. Die Schlange, das Symbol Satans und des Todes. Und Jesus hat sich ja am Kreuz auf Golgatha in den Rachen Satans und des Todes begeben und genau dadurch den ganzen Kosmos von Sünde und Tod erlöst. Und als die Israeliten dann dem Tode preisgegeben auf dieses erhöhte Zeichen schauen mussten, fiel eine Entscheidung bei denen, die hier tödlich infiziert waren. Welche Entscheidung? Entweder dauernd auf die Schlangen, die Symptome, den Todeskampf in sich zu schauen oder den Blick auf das erhöhte Zeichen zu richten. Und so fällt in unserem Leben die Entscheidung, ob wir das Leben, das auch einmal über den zweiten Tod entscheidet, hier empfangen oder nicht. Ob wir uns dauernd selber helfen. Ich bin überzeugt, wenn es damals schon Spritzen gegeben hätte, nicht, da hätte man mit medizinischen Möglichkeiten versucht, den Tod zu überwinden. Gott hat was ganz anderes angeboten. Genau das, was also nicht der Ratio entspricht, sondern so töricht erscheint, so töricht wie heute die Botschaft vom Kreuz nach 1. Korinther 1, Vers 18. Da heißt es nämlich, dass dieses Wort des Kreuzes eine Torheit ist, denen, die verloren werden. Also die sich selber helfen wollen, die selber meinen, sie hätten das Licht durch Philosophie oder Religion, die selber meinen, sie könnten den Weg, die Wahrheit festlegen, die meinen, es gäbe durch eigene Askese und Anstrengung einen Weg zu diesem Gott hin. Es gibt nur einen. Das lassen Sie mich hier nochmal sagen. Nur einen über die Erkenntnis, dass wir heute durch das satanische Gift so infiziert sind, dass wir dem Tode preisgegeben sind. Die erste Erkenntnis ist immer ohne Jesus Christus total verloren. Selbst bei denen, die Jesus schon kennen, Augenblick um Augenblick, ist auch auf der Grundlage von Römer 7 nur Römer 8 zu fassen. Elender, ich, Mensch, wer wird mich erlösen aus diesem Todesleib? Wer denn? Irgendwann? Kennen Sie die Antwort von Römer 7 her? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Das Heil ist geschehen. Die erhöhte Schlange, Johannes 3, Vers 16, in Christus Jesus, bietet uns das Heil an. Und insofern kann jetzt jeder hier, der weiß, dass er von diesem Sündengift infiziert ist, durch das Anschauen des erhöhten Christus heil werden. Wann? Zur selbigen Stunde, wie es in dem Lied heißt. Ich glaube, du hast es mal zitiert, nicht? Wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, muss kämpfen und ringen und fassen und beten, nicht? Steht nicht da. Sondern wird heil jetzt. Und wer das jetzt im Glauben tut, diesen erhöhten Christus anschaut, darf jetzt das göttliche Leben empfangen. Ist ein Wunder. Und doch so schwer, denken Sie nochmal an die Situation in der Wüste, ja? Nicht? Wir schauen lieber auf das, was sich da ringsum vollzieht, auf die Schlangen, die Finsternismächte. Wir schauen lieber unter uns, heute Okkultismus, Dämonie, Spiritismus. Wir schauen lieber um uns auf den Nächsten, auf Versuchungen, auf Anfechtungen. Wir schauen lieber in uns, fühlen uns den frommen Puls. Ist mein Gefühl, meine Stimmung gut? Dann meinen wir wären errettet, nicht? Ich möchte da nicht nur die lieben Frauen ansprechen, die etwas mehr emotional gelagert sind, auch die Männer. Oder wir schauen auch im Sinne des Optimismus vorwärts, nicht? Ja, das war ein gutes Echo aus dem Sinne der aus dem Munde der Säuglinge. Wir sollen nur einen Blick haben, aufwärts. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen, über den richtigen Blick. Nur der hilft uns. Darum schauen Sie weg von allem rings um uns her, von allen Versuchungen, Mächten und Kräften. Das Leben wird uns so geschenkt. Und nach 1. Johannes 5, Vers 12 heißt es, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der Pastor Busch ist ja uns bekannt, Wilhelm Busch, nicht? Der sprach einmal mit einem jungen Menschen, der war angepackt von der Botschaft. Da sagt der Junge, ja, lieber Herr Pfarrer, ich will erst etwas vom Leben haben und dann werde ich mich entscheiden. Da sagt der Pastor Busch in seiner Originalität, ach lieber junger Mensch, etwas vom Leben, das reicht mir nicht, ich will das Leben. Wollen Sie auch nur etwas vom Leben haben, ja? Ja? Wir dürfen etwas von all dem genießen, was Gott uns hier schenkt. Aber wenn Sie nur etwas vom Leben haben wollen, dann kriegen Sie auch nur etwas und werden enttäuscht. Wer aber das Leben haben will, der darf erfahren, in Christus haben wir unvergängliches Leben. Und selbst wenn jemand dieses physische Leben hier lässt, ist das kein Sterben mehr, sondern, was sagt das Wort Gottes, Paulus, ein Entschlafen. Es ist nur dann der Durchgang, ich möchte mal sagen, physikalisch von einem Aggregatzustand in den anderen. Und wir werden dann mit Paulus sagen können, ich werde beim Herrn sein alle Zeit. Ob Tod oder Leben, nichts vermag uns nämlich zu scheiden von der Liebe Gottes in Christo Jesu. Und wenn wir in ihm sind und er in uns, dann haben wir das Leben und werden den zweiten Tod, das Feuergericht, den Feuersee, nicht schauen. Eine weitere Aussage, Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Merken Sie, wie dieser große Gott in Christus uns alles schenkt, was zum göttlichen Leben und Wandel dient. Er gibt uns das Licht, er schließt uns die Wahrheit, er gibt neues Leben. Immer wieder ein Wunder, auch wenn wir hier erleben, wenn ein kleines Kind zur Welt kommt, ein Wunder. Nicht aus sich heraus, sondern Gott ist, der das schenkt. Und das geistliche Leben ist ein gewaltiges Wunder. Und nun versorgt er uns auch. Mit dem Brot des Lebens. In Israel war es in der Wüste das Manna vom Himmel gekommen. Alles eine Vorabschattung, dort im Sichtbaren immer wieder für Israel. Und bei uns, wie wir es heute Morgen in der Gebetsstunde gehört haben, im Innersten will Gott uns stärken nach dem Reichtum seiner Möglichkeiten. Brot, nicht Torte und Schlagsahne. dürfen wir auch hier genießen, nicht? Aber wer nur von solchen Leckereien lebt, ja, der kriegt nachher auch so einen Puddingkörper, hat keine Kraft mehr.
Meine Großmutter hat gesagt, Bub, immer zuerst ein Stück Brot essen, ja, dann schmeckt das andere genau noch besser. Ja.
Und darum ist das wichtig, dass wir das erkennen. Brot ist die Grundlage. Milch für die Kindlein. Brot, kräftiges Brot, damit wir gestärkt werden. Und er ist selbst das Brot des Lebens. Er stillt allein den Hunger. Es geht also nicht darum, dass wir hier unseren Geschmack so sensibilisieren, dass wir eben nur auf diese Feinheiten und Spezialitäten ausgerichtet sind. Das will Gott uns ja auch schenken. Und wir haben im Worte Gottes auch solche Spezialitäten. Und unser lieber Bruder Arthur, der kann die herausholen aus dem Wort. Und das ist etwas Wunderbares. Aber er gibt zugleich auch das Brot. Und immer wieder sollten wir das Brot des Lebens für uns als Nahrung nehmen. Die ersten Christen blieben beständig. Nicht nur mal sonntags, nicht? Beständig, Tag für Tag, ja, in der Apostellehre, und das Wort ist das gesunde Brot. In der Gemeinschaft, im Gebet und im Brotbrechen, das sind die vier Stücke, die zum Wachstum notwendig sind. Und wenn eins unterbleibt, gibt es kein gesundes Wachstum. Darum wollen wir uns hier kräftigen durch das Brot des Lebens. Wir dürfen ihn immer wieder aufnehmen und nicht nur mal so jedes Jahr im Abendmahl, wie das so manche Leute machen, ja, an hohen kirchlichen Festtagen, und dann glauben sie, sie hätten dem Gott noch einen Gefallen getan. Wir haben es dringend nötig, ständig zu nehmen. Ich spreche manchmal von geistlichen Hungerkünstlern. Kennen Sie auch solche, die nur alle Monate mal was aufnehmen? Und wir essen doch sicher mindestens dreimal am Tag was, nicht? Greifen Sie also tüchtig zu hier, nehmen Sie das Wort, das Brot des Lebens reichlich, lasset, heißt es im Kolosserbrief, ich glaube im dritten Kapitel oder vierten, das Wort Christi reichlich, reichlich unter uns wohnen. Und ich freue mich, wenn ich mit vielen ins Gespräch komme, auch außerhalb dieser Versammlung hier, dass wir immer wieder über das Wort Gottes selbst reden dürfen und er Mittelpunkt und Zentrum unseres Seins und der Gespräche ist. Ergänzend etwas dazu, was nicht im Sinne einer konkreten Ich-Bin-Aussage steht, aber aus Johannes 4 wird deutlich, dass er auch das lebendige Wasser ist. Im Gespräch mit der Samariterin wird es deutlich, er wollte hier anhand eines konkreten Beispieles verdeutlichen, dass das lebendige Wasser nötig ist zur Versorgung des inneren Menschen. Wonach dürstet eigentlich Ihr Innerstes? Wissen Sie, wonach das Innerste der meisten Menschen leider dürstet? Nach Selbstbefriedigung durch kosmische Angebote. Und das, was Jesus der Samariterin gesagt hat, ist die Wahrheit. Das können Sie überprüfen. Wer immer wieder nur aus dem Diesseits, aus den Quellen dieses Kosmos den durchstillt, den wird immer mehr dürsten. Sie können das nachprüfen in Ihrem Leben. Wenn Sie dürstet nach den Angeboten dieser Welt, merken Sie immer mehr. Immer mehr. Ich will jetzt mal ein Beispiel nennen, weil ich selbst das von früher kenne. Im Augenblick läuft ja die Fußball-Weltmeisterschaft, nicht? Mich interessiert das auch schon mal, ob die Deutschen gewonnen haben oder nicht. Also ganz gleichgültig ist man nicht, obwohl ich innerlich davon los bin. Ich habe selber früher viel aktiv Sport getrieben. Gott musste mich da herauslösen. Aber ich treibe auch so noch Sport. Ist die Frage immer, wer hat wen? Wer hat wen, nicht? Und wenn ein Mensch also nur jetzt auf das, was dieser Kosmos zu bieten hat, nur darauf aus ist, wird er feststellen, dass ihn immer mehr dürstet. Darum ist die Drogenabhängigkeit heute die schaurige Konsequenz im Leben der Menschen, die ihren Durst nicht in Jesus stellen. Nicht? Gerade bei so einem Trip reicht es ja nachher nicht mehr aus, dass man also nur so etwas Hasch nimmt, sondern man steigt um auf härtere Drogen. Das können Sie in allen Bereichen feststellen. Wer dem Vergnügen huldigt nach dem Prinzip, du kannst alles heute genießen, das ist übrigens in der Pädagogik zum Teil oberstes Lernziel, das Lustprinzip. Ich weiß das als Pädagoge, weil ich an Plänen mitarbeite und hier manches korrigieren konnte. Ich habe, als ich verantwortlich war für die Ausbildungspläne, einfach einiges Mal rigoros gestrichen, wo es um Ich-Findung und Ich-Durchsetzung und Ich-Stärkung ging und nach dem Lustprinzip. Meine Kollegen haben das geschluckt. Ich bin dankbar, dass das also nicht da reingekommen ist, weil ich das geistlicherweise nicht verantworten kann. Ich weiß, letztlich wird der Durst nur gestillt in Christus. Und dann dürfen wir uns freuen, hier an der herrlichen Bergwelt, auch an einem Stückchen Obsttorte mit Sahne, nicht? Oder auch mal am Eis. Aber wer das nur muss, um letztliche Befriedigung zu erfahren, der wird enttäuscht. Vom Eisessen wird da schließlich auch keiner satt, nicht? Und darin liegt eben nicht allein die Befriedigung. Möchten wir das erkennen? Wer da will, heißt es in Offenbarung 22, Vers 70, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gott bietet die Fülle an und will letztlich uns befriedigen. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Gott will doch nicht, dass wir wie die Asketen oder Trauerklöße oder wie Klostermenschen hier durch diese Welt wandern. Es gibt leider so viele Gläubige, die gesetzlich verkrampft sind. Nicht, wo die Spannung da ist, dass sie das Heil und die Fülle in Christus nicht nehmen. Sie möchten gern alles an Normen erfüllen, was in der Bibel steht, aber aus eigener Kraft. Und es ist doch erschütternd, wenn ein Berliner Psychiater, ist glaube ich auch ein gläubiger Mann und auch Mediziner, sagt, dass der größte Teil seiner Patienten sich aus frommen Leuten rekrutiere.
Ja. Bitte Kassette wenden.
Sich aus frommen Leuten rekrutiere. Ja. Einerseits kann ich das verstehen. Warum? Weil die vielen, die das Wort Gottes kennen, den hohen Anspruch Gottes realisieren möchten, aber nicht die Kraft haben. Wer in Christus aus dieser Quelle des Lebens sich ständig versorgen lässt, der darf dann zu einer natürlichen Heiligkeit kommen und zu einer heiligen Natürlichkeit zurückfinden. Wissen Sie, dass die Gläubigen sich zweimal bekehren müssen? Einmal zu Beginn überhaupt Jesus zu erkennen. Aber die meisten sind, wie es der Pastor Vogel mal sagte, wie so ein Brummkreisel. Ja? Die drehen sich um die eigene Achse, brummen, und nachher, wenn sie sich bekehrt haben, drehen sich nur andersherum. Nicht? Das Ich aber bleibt Zentrum. Und dann müssen wir uns das zweite Mal bekehren, ja, nach Römer 7, von unserem falschen, frommen, gesetzlichen Wesen. Und das wünsche ich uns, dass wir in ihm erkennen, er ist das Brot des Lebens und aber auch das lebendige Wassers. Dann wird sie nicht mehr dürsten nach den löchrigen Brunnenquellen des Kosmos, sondern wir dürfen nach ihm verlangen. Eine weitere Aussage, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Ich habe jetzt diese Aussage eingefügt, die nichts Statisches ist. Aber zuerst, das ist das Thema des Epheserbriefs, sitzen, dann wandeln den Weg und dann überwinden. Auch das ist Evangelium. Die meisten strengen sich erst an und laufen und ringen und kämpfen, um ein Ziel zu erreichen. Nein, Angebot, deswegen habe ich diese Reihenfolge so gewählt, im Evangelium ist, dass wir in Christus die Fülle haben. Licht, Wahrheit, das Leben. Wir dürfen bereits in dem Christus über dem Kosmos sitzen. Und das bedeutet, dass wir erstmal zur Ruhe kommen. Wir dürfen das Kanaan, das Israel damals einnahm, jetzt schon, auch nach dem Hebräerbrief, in Besitz haben, sodass wir zur Ruhe gekommen sind. Aus der Ruhe, aus der Stellung des Glaubens in Christus, aus der Fülle des Reichtums, das, was uns der Epheser, Philipperbrief, Kolosserbrief anbieten, dass wir in ihm, Kolosser 2, Vers 10, bereits zur Fülle gebracht sind, so wie in einem kleinen Baby alles bereits angelegt ist. Das Kleine ist vollkommen, nicht in allen Anlagen, aber noch nicht perfekt im Sinne der Vollendung. Das müssen wir unterscheiden. Und von dort her können wir erst wandeln. Sitzen, wandeln, ist dann eine organische Folge dessen, was Gott uns in der Stellung in Christus aufgeschlossen hat. Und darum sollen wir werden, was wir schon sind. Das ist Evangelium. Sehen Sie mal, wenn ich Ihnen sagen würde, nun kommen Sie mal alle hier in diesen Raum herein. Ne? Das ist doch eine unsinnige Aufforderung. Sie sitzen doch schon da. Das ist paradox und das können Sie nicht leisten. Und die meisten wollen etwas in der Praxis realisieren, was nicht möglich ist. Die sitzen bereits da oben und wollen das erst praktisch sich erarbeiten. Darum ist der Weg Christus selbst. Und jetzt beginnt dieser dynamische Prozess, der Lernprozess, das, was die Bibel bezeichnet mit umgestaltet werden in das Bild Jesu, das wir nun abzulegen haben, anzuziehen haben, dass wir im Glauben wandeln dürfen. Aus Glauben, im Glauben. Aus Glauben, im Glauben. Nur immer wieder aus der Fülle des Christus heraus, nie in eigener Weise. Und Jesus ist selbst der Weg, der schmale Weg zum Ziele. Er selbst hat alles bereitet nach Epheser 2, Vers 10. Die Werke selbst auf diesem Wege hat Gott in wunderbarer Voraussicht hineingeordnet. Er hat schon vor Grundlegung der Welt gewusst, dass wir heute uns in der Rosa treffen. Dass wir hier sitzen. Glauben Sie das? Ja. Er hat alles gefügt, wer hier Dienste tut, die Begegnungen mit Menschen, mit denen wir sogar am Tisch zusammensitzen. Und dass ich mit meinen lieben Verwandten am Tisch sitzen darf, hat Gott auch schon hineingeordnet. Nicht? Das will ich euch mal sagen. Bis hin in Einzelheiten, das ist nicht Fatalismus. Ja, das ist Gott gewollte und Gott bezogene Dynamik mit einer Entscheidungsfreiheit, die wir haben dürfen. Und so gibt es einen geheimen und einen geoffenbarten Gotteswillen. Und das müssen wir immer wieder vom Glauben her schauen. Er ist darum der Weg und der köstliche, alles überragende Weg ist 1. Korinther 13 in der Liebe. Ist nicht in sensationellen Erlebnissen, ist auch nicht in Gaben, das kann alles dazukommen, ist nicht in bestimmten sekundären Erkenntnissen, sondern immer wieder christozentrisch. Er ist der Weg. Und das Letzte, ich kann nicht alle Ich-Bin-Aussagen einbringen, aber für mich mit die gewaltigste aus Johannes 11, die Auferstehung. Johannes 11, Vers 25 und 26, da sagt der Herr Jesus ja den beiden Schwestern, deren Bruder bereits tagelang schon in Verwesung übergehend im Grabe lag. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und da hat ja Jesus bei Lazarus dokumentiert, dass er in göttlicher Vollmacht in der Lage war, hier einen Menschen, der physisch gestorben war, auch wieder in dieses Leben zurückzurufen. Es hat einmal bei mir im Seminar ein junger Lehrer eine Religionsstunde zu dieser Geschichte Auferweckung des Lazarus gehalten. Pfarrer waren dabei, Pädagogen. Und wir haben anschließend über diese Religionsstunde gesprochen. Ich hatte den Betreffenden selbst ausgebildet, er ist heute inzwischen auch schon Rektor und ist immer noch religiös interessiert. Aber ihm ist total verborgen gewesen, dass hier wirklich real ein Gestorbener, also ein physisch Toter, noch einmal zum Leben erweckt wurde. Das wurde alles so vergeistigt. Wissen Sie, wie das heute in der modernen Theologie in Bezug auf Jesus gelehrt und praktiziert wird. Ich habe selber das erfahren in manchen auch Prüfungsstunden, dass die Referendare nur glauben, dass dieser Jesus, so wie bei einem Goethe oder Albert Schweitzer, durch seine Worte und Werke unter uns lebt. So war das auch in dieser Stunde. Die Schüler wussten nachher eigentlich gar nicht, was soll das eigentlich? Warum denn so eine konkrete Geschichte? Und dann wird allgemein nur geschwafelt, na, irgendwie ist dieser Jesus da. Das hat keinen praktischen Bezug und da bewegte sich auch nicht viel. In der anschließenden Besprechung habe ich dann auf das Entscheidende hingewiesen. Da haben mich die Theologen auch angeguckt, als ob ich, wer weiß, woher käme. Die glaubten das selber nicht. Ne? Erschütternd. Und oft müssen bei uns in den Zusammenkünften zwischen Pädagogen und Theologen, die Pädagogen, den Theologen, wir haben in unserem kleineren Ort von 20.000 Einwohnern etwa 10 gläubige Lehrer an den verschiedensten Schulen. Das ist ein Geschenk. Und 5 allein kommen zu unserem Hauskreis. Und die bezeugen, dass an der Schule, auch in Gebetskreisen, dass Jesus lebt. Und dann sagte vor mir ein Theologe, als ich ihm ein persönliches Zeugnis gab, der heute Dekan ist, sogar im Fernsehen, ich will keinen Namen nennen, im Fernsehen, heute noch Ansprachen hält. dann sagte er mir, als ich ganz konkret etwas sagte, wie Gott heute in der Lage ist, auch so einzugreifen, auf einmal, das kann der Teufel auch. Mehr hat er mir nicht gesagt, ne? Erschütternd. Dann glaubt auf einmal an den Teufel. Oder rechnet damit. Wenn wir erfahren, dass die Auferstehung durch das Leben in Christus nach Epheser Kapitel 1 von Vers 19 an jetzt schon wirksam werden soll, in einer gleichen Kraft, das kennen Sie von dieser Aussage, nämlich dass die gleiche Kraft, die Jesus aus den Toten herausholt, aus dem Totenreich, in uns wirksam werden soll, dann ist für uns das nächste große Geschehen sicher kein Problem, nämlich nach 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15, ich nenne nur zwei wichtige Kapitel. Einmal, wenn der Herr kommt, die Entschlafenen in Christus zuerst ihm entgegengerückt werden, und wenn wir noch leben, werden wir verwandelt. Wir bekommen einen anderen Leib, einen Geistleib, der dann eine Raumfahrt vollziehen wird durch die Kraft Gottes. Dagegen ist das, was die Astronauten hier uns exerzieren, wirklich nur ein Kinderspiel. Ich will die Technik hier nicht in Misskredit bringen, uns ist schon gewaltig, was geleistet wird, aber gemessen immer an göttlichen Dimensionen, ist das von untergeordneter und relativer Bedeutung. Die gleiche Kraft soll also jetzt schon in uns wirken. Rechnen Sie damit. Nach Philipper 3 ist ja unser Wandel, so übersetzt Luther, unser Bürgertum oder unsere Politik schon dort oben. Und wenn wir da zu Hause sind, dann wird, wenn er kommen wird, das, was ich dann im Sichtbaren vollzieht, das nur eine organische Folge unseres Glaubens jetzt und hier schon sein. Das ist keine Anstrengung, wie das bei einem Magneten der Fall ist. Der Magnet zieht übrigens nur Stoffe an von gleicher physikalischer Struktur. Gold und Silber werden nicht angezogen. Ne? So gibt es sicher im Leben uns bekannte, hervorragende, moralisch einwandfreie Persönlichkeiten. Aber er hat ja Sünder, der Herr, erwählt. Und die begabt er mit seinem Leben, und so sind wir von der gleichen Lebensqualität, und Gleiches zieht sich dann an. Wenn er kommt, wird das, was Gott in uns hineingelegt hat, durch die gleiche Kraft einfach vereinigt, und unser Körper, der jetzige, wird nicht mehr, wenn wir noch leben, entkleidet, sondern überkleidet. Und das ist eine wunderbare Hoffnung, die wir haben dürfen. Das steht aus, und ich bin der Meinung, das ist etwas, was wir immer wieder ins Auge fassen sollen. Ihn anschauen nach 2. Korinther 3, ich erwähne das Wort immer wieder. Ja? Ich glaube, es wird Ihnen nicht zu viel. Mich verdrießt nicht immer wieder dasselbe zu sagen. Nur ihn anschauend werden wir hier schon verwandelt von einer Klarheit oder einer Herrlichkeit zur anderen. Und wenn wir das hier praktizieren, weg von allem anderen schauen, auf ihn, dürfen wir wissen, er ist die Auferstehung und das Leben, und wir dürfen uns freuen. Und ich will es nochmal sagen, diese Witwe in Langensteinbach des ungarischen Pastors, der da abberufen wurde, konnte das fassen. Als sie sich verabschiedete von uns mit einem Gebet, morgens früh um 4 im kleinen Kreis, da merkte ich etwas von dem inneren Strahlen. Sie hatte diese lebendige Hoffnung. Und ich darf sie auch haben und immer wieder den Blick auf ihn richten. Und das macht uns getrost. Das verbindet uns in Christus. Und wenn wir das hier praktizieren in einer immer größer werdenden Finsternis, das müssen wir registrieren. Aber wenn wir ihn anschauen, dann wird der Herr in dieser Ausreifezeit uns vorbereiten auf den Tag seines Kommens. Das ist ja auch Sinn immer wieder dieser Konferenzen, dass wir uns da ermutigen und ermuntern. Es gibt nur in der Gruppe der Glaubenden diese lebendige Hoffnung. Alle anderen haben sie leider jetzt, sage ich, noch nicht. Ein jeglicher in seiner Ordnung. Wir dürfen Erstlinge sein. Das bringt uns nicht in eine Überhebung, sondern wie bei Abraham, ich will es zum Schluss nochmal sagen, in diesem Satz, sollten wir ringen und beten und einstehen für eine verlorene, dem Chaos und der Katastrophe preisgegebene Welt. Wir sind nicht gesetzt zum Zorn, sondern in Christus diese Errettung zu erlangen. Nicht zum Selbstzweck, sondern damit Gott einmal sein wird, alles in allem. Amen.
Amen. Erste, was Gott uns in seiner Gnade schenkt, auf unserer Ebene der Berufung oder der Höhe der Berufung, unter dem Evangelium der Gnade Gottes,
ohne Werke, ohne Gesetz. Dass er, Gott, uns in ihm, in Christo, alles geschenkt hat. Haben wir gehört? Zuerst versetzt uns Gott in seine eigene Gottesruhe hinein. Und dann erst können wir gottgemäß wandeln. Meistens wird so gelehrt, oder die meisten Gläubigen haben die Vorstellung, also jetzt muss ich erst einmal Gott in Gott wohlgefälligem Wandel erfunden werden, damit er mich dann belohnt mit Erkenntnis seines Willens und allen weiteren Herrlichkeiten. Da werden wir in Kolosser 1 eines anderen und weit besseren belehrt. Wenn wir in Kolosser 1 von Vers 9 an vielleicht zwei oder drei Verse nur beachten. Deshalb, warum? Weil ein Mitarbeiter des Paulus ihm berichtet hat, dass die Liebe der Kolosser im Geiste wunderbar vorhanden sei. Jetzt können wir denken, würden wir dann sagen, ja, wunderbar, Vater, wir danken dir, dass das so ist bei diesen Kolossern. Aber das ist für Paulus nur gerade erwünschte Voraussetzung, um noch für weiteres zu bitten. Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tage an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Wenn wir alle jetzt das Zeugnis von Gott haben oder hätten, dass unsere Liebe im Geiste vollkommen sei untereinander, würden wir sagen, also können wir nicht genug preisen und danken und uns freuen. Hören wir nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, für was denn? Auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens. Wer von uns ist erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens?
Ja, immer mehr.
Was? Ja, also ich gehe auch herunter, nicht einmal auf Halbmast. Oder? Also diejenigen, die es gewagt haben, haben auch nur so gemacht. Ja. Naja. Bitte, ist das von Seiten unseres Gottes eine Überforderung? Ja, das ist eine Einladung, die Menschen Gottes erreicht, ja, die geistlicherweise der Liebe Jesu Christi nun gegründet sind. Auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens. Wir haben gemerkt, das würde uns schon genügen, wenn wir erfüllt sein dürften mit der Erkenntnis seines Willens. Indem wir beachten, dass der Wille Gottes sich darstellt auf einer dreifachen Stufe. Wir sollen fähig werden, unterscheiden zu können, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, welche anderen Dinge schon dem wohlgefälligen Willen Gottes entsprechen und welche Dinge erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen. Die Dinge sind wieder wunderbar für uns erläutert, anschaulich dargestellt, lebendig gemacht und wieder in den Ordnungen des Hauses Gottes. Alles, was im Vorhof geschieht, steht unter dem guten Willen Gottes. Er hat es nur für gut gefunden, dass alle diese Tieropfer und alle diese Satzungen des Gesetzes im Vorhof zur Durchführung kommen. Aber Wohlgefallen hat er an all diesen Dingen nicht. Die wohlgefälligen Dinge Gottes finden wir erst im Heiligtum. Da scheint kein kosmisches Licht mehr hinein, haben wir gelernt. Einer unserer Brüder hat aufgrund des Wortes, und Gott sah an alles, was er geschaffen hatte, und siehe, es war sehr gut, sich daran gemacht, einen Artikel zu schreiben. Also in der Schöpfung Gottes ist alles sehr gut und herrlich, wunderbar, und mehr gibt es nicht als sehr gut. Ja, bei uns in der Schule, wenn unsere Kinder heimgekommen wären mit dem Zeugnis alles sehr gut, dann wären wir auch vollständig zufrieden gewesen. Ja, was passiert? Bekommt der Bruder gerade ein Manuskript oder ein Tonband von mir, der Wille Gottes. Ne? Dann heißt es gut wie sehr gut, das ist nur die unterste Stufe. Ne? Und das sind Dinge, an denen Gott gar kein Wohlgefallen hat. Ne? Und eine vollkommene Sache ist das sowieso nicht, was Gott nur für gut gefunden hat. Ne? Für kurze Zeit nur genehmigt. Ne? Hat mir der Bruder gesagt, du, war ich froh, dass der Artikel in dem Augenblick in meine Hände gekommen ist. Ne? Da hatte ich mir ja eine schöne Blöße gegeben. Schön. Also erfüllt zu sein mit der Erkenntnis seines Willens. Der gute Wille Gottes, sehr einfach. Ich habe es gelegentlich auch für gut gefunden, ist jetzt ja keiner meiner Söhne da, den einen oder anderen oder Enkel einmal übers Knie zu nehmen. Das war damals noch Sitte. Nicht? Ja. Ja. Aber versteht ihr mich, wenn ich jetzt sage, das habe ich nur für gut gefunden. Aber Wohlgefallen hatte ich nicht daran, und als vollkommene Sache habe ich es auch nicht gehalten. Ja. Ja. So ist das Gesetz heilig, gerecht und gut, aber ja nicht etwa wohlgefällig vor Gott. Und eine vollkommene Sache ist gar nicht, steht alles genau geschrieben, was ich jetzt gesagt habe. Ja. Jetzt erfüllt zu sein mit der Erkenntnis seines Willens. Ja. Welche Dinge gehören in den Vorhof? Für kurze Zeit, genehmigt, für gut gefunden. Aber bitte, wäre je Leviten, die hier die Opfer geschlachtet haben, nach dem Gesetz, eingefallen, den Schlachtopferaltar ins Heiligtum hineinzuschieben und dort zu opfern. Die wären auch tot umgefallen. Fast schon beim Gedanken, so etwas zu tun. Oder bei Frühjahrsreinigung im Heiligtum den goldenen Leuchter schnell ins Allerheiligste zu schieben und umgekehrt die Bundeslade schnell durch den Vorhang ins Heiligtum oder in den Vorhof raus. Nicht? Nicht? Da merken wir sofort, das geht nicht. Nicht? Aber in unserem praktischen Wandel und der Erkenntnis aller Gläubigen machen wir das hin und her, verpfuschen wir die Dinge durcheinander, und jetzt verstehen wir von hier aus, dass es heißt, das Wort Gottes, die Aussprüche Gottes müssen bei uns zuerst einmal Ordnung schaffen, was gehört ins Allerheiligste nur, was entspricht nur dem vollkommenen Willen Gottes und was gehört ins Heiligtum und nicht in den Vorhof und auch nicht ins Allerheiligste. Und wir haben gehört, das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Tode. Das Gesetz weiß nichts von Versöhnung einer Welt und dergleichen Dinge. Das sind die Buchstaben da, die töten. Der Geist macht sie für uns wunderbar lebendig. Haben wir wieder umgelernt. Also, wenn das Gesetz nur tötet und verbrennt und verbluten lässt, bitte, ist so beim Opfer. Dass Gott daran kein Wohlgefallen hat, dürfte uns jetzt dankbar nicht nur stimmen, sondern unsere Herzen erfüllen, und dass alles, was im Allerheiligsten nur der Geist der Liebe, denn Gott ist Geist und Liebe, bitte, das sind die Dinge im Allerheiligsten, Da werden Dinge, Vorschriften des Gesetzes und der Erlösung, das ist Erlösung, entspricht Wohlgefallen, werden präsentiert, um die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes zunichte zu machen. Bitte? Um zu beweisen, dass es doch ein endloses, unbarmherziges Gericht gibt. Verstehen wir? Da schleppt man den Altar ins Heiligtum und sogar ins Allerheiligste. Den Schlachtopferaltar. Grauenhaft. Vor unserem Gott. Furchtbar. Unheimlich. Schrecklich. Und ich gebe Ihnen Zeugnis, dass Sie Eifer haben um Gott, aber nicht nach Erkenntnis. Und mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und jetzt noch einmal. Auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Erkenntnis seines Willens, würde mir schon genügen, geht aber weiter, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. So, aber es macht keiner mehr so, gell? In aller Weisheit und geistlichem Verständnis erfüllt zu sein mit der Erkenntnis seines Willens. Merken wir, hat Paulus guten Grund gehabt, jetzt Tag und Nacht für die das zu beten und zu bitten, für die Heiligen Gottes. Ne? Damit sie nicht aus Eifer für Gott ihrem Gott Herzeleid über Herzeleid bereiten. Kann man das? Das haben die Feldherren des David ausgezeichnet gemacht. Die haben ihr Leben ständig aufs Spiel gesetzt für ihren geliebten David, haben ihm aber ständig Herzeleid über Herzeleid bereitet. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes und sie voll Eifer, aber kosmischen Eifer, weltlichen Eifer für ihren Herrn. So. Erfüllt mit Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Und das kommt jetzt. Erst. Was kommt jetzt erst? Aha. Um würdig des Herrn zu wandeln. Zu allem Wohlgefallen. Und jetzt in jedem guten Werk fruchtbringend, nicht krampfend, arbeitend, wirkend. Fruchtbringend. Was muss ich denn arbeiten, damit Frucht kommt? Gar nichts. Sondern da gibt es einen Sämann, der sät einen Samen. Wie heißt er? Jesus Christus. Und der Same ist das Wort Gottes. Und das wird in unsere Herzen gesät. Und wenn da ein guter Boden ist, dann bringt es viel Frucht. Das sind dann gute Werke, die wachsen still und der Inhaber, der merkt gar nichts davon. Das ist auf einmal da und hinterher staunt der, dass man ihm sagt, ja du, ach, darf ich mal sagen, was hast du da für eine prächtige Haltung bezogen im Glauben, nicht wahr, sowas, habe ich gar nicht gemerkt. Ne? Und so weiter. Also, kommt zuerst die Erkenntnis seines Willens und alle Weisheit und alle Einsicht Gottes, um dann wirklich des Herrn würdig wandeln zu können. Wir werden belehrt, jetzt zuerst mal ein würdiger Wandel, nimm dich zusammen und so weiter und so weiter. Und dann kannst du vielleicht auch noch in puncto Erkenntnis Gottes auch noch, wenn es dich dann noch überhaupt interessiert, auch noch etwas empfangen. Nicht wahr? So. Also. Wir sind versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, mit Christus verborgen in Gott. Das ist unsere Stellung. Ausgangsstellung zu jeder Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und allem geistlichen Verständnis. Und mit dem würdigen Wandel, wie ist dann mit dem? Auch den möchte Gott selbst noch in uns bewirken. Bei jedem Gotteskind, damit schließe ich, hat die Treue des Erzeugers neuen göttlichen Lebens in unserem Inneren gleich in die Wiege der Wiedergeburt den Willen zum Guten hineingelegt, bewirkt. Gott bewirkt sowohl das Wollen, bei jedem Gotteskind ist das vorhanden, zum Guten. Möchte ich am liebsten dem Herrn gar keine Schande und gar nichts mehr antun. Möchte nur vor dem Herrn wohlgefällig sein. Das hat der Herr in unserer Wiege gelebt, als wir geboren wurden, nach dem inneren neuen Menschen. So. Das Gute, das ich jetzt will, von Gott gewirkt, da meldet sich der alte Arthur Muhl, um das auszuführen. Dann sagt der Heilige Geist, nein, mein Lieber, sonst hast ja du die Ehre, nicht? Und dann wäre es um dich bald nicht mehr auszuhalten, Verfrömmlichkeit, nicht? Und Mustergültigkeit und dergleichen mehr? Nein. Ich warte schön, spricht der Heilige Geist, bis du mir noch gestattest, dass ich auch bei dir noch das Vollbringen bewirken darf. So. Und wenn wir dann so weit sind, dann klappt's. So. Wir danken noch und hören. Lieber Vater, wir möchten dir herzlich danken, dass du deinem Sohn die Vollmacht gegeben hast, dass er sagen kann, ich bin. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist uns aus dem Vorhof, in dem wir uns so gerne befinden, hineinführst in das Heiligtum und dann in das Allerheiligste. Dort empfangen wir, dafür danken wir dir herzlich, das Brot des Lebens. Dort ist auch das, was wir brauchen, das Wasser, das Lebenswasser, die Quelle des Lebens. Dort ist einfach alles. Und wir möchten nicht im Vorhof bleiben, sondern du hast gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und deshalb möchten wir von dir und deinem Heiligen Geist hineingeführt werden, dort wo du bist, Vater, in dein Herz. Und dazu schenke uns, was wir am Schluss noch gehört haben, das, was Paulus sagt, er betet und dankt dafür, dass wir erfüllt werden mit aller Weisheit und Erkenntnis deiner selbst. Und da danken wir dir auch, dass du selbst das Wachstum vollbringst. Dass wir gar nichts tun müssen, als allein glauben, Vertrauen haben und an deinem Heilandsherz sitzen und hören. Das schenke uns in diesen Tagen. Dass wir nicht aus uns selbst leben, sondern aus dir, der Quelle des Lebens. Amen.
Amen. Weiteres Band leer.